Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen? Genau diese Frage beantworte ich in meinem Vortrag beim Jagdforum in Fulda. Viel Spaß dabei.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Nachsuche. Und jetzt nehme ich den Begriff Nachsuche, Till, als übergeordneten Begriff. Ja, es ist jetzt nicht die Nachsuche, die durch die Drohne durchgeführt wird, sondern es ist die Nachsuche des Hundeführers mit seinem Schweißhund. Und wir mit unserer Drohne sind halt einfach dabei. So, wir haben hier eine enorme Erleichterung in manchen Situationen. Wir nehmen das Beispiel Felderjagd. Wir haben das Rapsfeld. Und wie oft hatten wir die Situation? Ich zeige euch gleich ein Beispiel. Es wird auf eine Sau geschossen, abends im Weizen und so weiter. Die Sau geht ab, man hat einen Anschuss, man hat vielleicht auch mal keinen Anschuss, man war sauber drauf. Die Sau geht mitten in den Raps rein, es wird nicht nachgesucht. Aus welchem Grund jagen wir denn? Fleisches wegen? Ja, wir machen es des Fleisches wegen. Aber keiner von uns macht es nur noch des Fleisches wegen, wie wir oder eben im Vortrag gehört haben, früher gemacht werden musste, um zu überleben. Ist nicht mehr so. Wir jagen auch, und das ist auch ein Begriff, den nehme ich auch in den Mund, weil es uns auch Spaß macht. Das ist ein Hobby, das ist eine Leidenschaft, das macht Spaß. Weil wenn ich keinen Spaß an der Jagd hätte, würde ich es nicht machen. Und jeder, der sagt, naja, also heißt Spaß macht mir das nicht, das ist eine Verantwortung, der lügt. Ein ganz einfacher Punkt, der lügt. Man muss auch Spaß bei seinem Hobby haben. Und genau das ist dieser Punkt, wenn ich jetzt also rausgehe und jage, gehe meinem Hobby nach und beschieße eine Sau und diese Sau rennt in ein Rapsfeld rein und ich muss die nächsten Tag suchen und gleich seht ihr das mal ein Beispiel und so ein 70, 80 Kilo Keiler liegt da nächsten Tag verhitzt im Raps, da haben wir weder Spaß gehabt, noch haben wir ein hochwertiges Lebensmittel. Also auch hier ist der Einsatz von einer Drohne sehr sinnvoll. Wenn ich dann natürlich feststelle, dass die Sau beispielsweise noch lebt durch die Flughöhe, jetzt gehen wir wieder zu Anfang, die Technik muss natürlich hochwertig sein, damit sie das abwägen kann. Müde ich auch kein Stück auf aus 100, 120 Meter, egal ob bei Tag oder bei Nacht, und kann sagen, das Stück liegt nicht. Liegt es nicht, kann ich nächsten Tag immer noch den Nachsucheführer, den Schweißhundeführer, am Abend sogar informieren, dass ich nächsten Tag eine Nachsuche habe und sagen kann, das Stück lebt definitiv noch. Dann kann der entscheiden, schicken mir der Hunde rein, die packen, oder gehe ich mit meinem Schweißhund durch den Raps. Das machen die nämlich auch gar nicht gern. Ja, das heißt, der Schutz der Hunde und der Hundeführer in solchen Situationen ist auch essentiell wichtig. Verendetes Wild kann geborgen werden und Einsatz von Schweißhunden bei krankem Wild und Umstellen der Felder. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise, egal welche Art von Feld haben, ist bei der Maisjagd nachher genau das Gleiche, können wir hingehen, drüber fliegen, abwägen, liegt die Sau nicht, liegt sie nicht, informierst den Schweißhundeführer, der gibt die Instruktionen. Und wenn der dann sagt, naja, hast du vielleicht jemanden, der auch die Sau stellen könnte im Raps, dann werden zwei Stöberhunde geholt mit Westen an, dann werden die da reingeschickt und dann geht ein Hundeführer hin und fängt die Sau ab, bevor die hinten aus dem Raps rausgeht. Oder das Feld wird umstellt, während der Hundeführer, der Schweißhundeführer reingeht. Auch diese Information kann ich mit der Drohne sammeln und abwägen. Entscheidend tut nachher eh immer der Schweißhundeführer in Kombination. Jetzt ist natürlich der Punkt, wo viele sagen, ja, jetzt fliegen sie gleich nur noch alle und so rufen keinen Schweißhundeführer mehr. Derjenige, der so wenig Passion, Leidenschaft und weitgerechtlichen Gedanken in sich hat, dass er keinen Schweißhundeführer ruft, der hätte ihn auch vorher nicht gerufen, ob er eine Drohne hat oder nicht. Jeder kennt die Situation, man schießt auf ein Stück Wild, man hat es nicht richtig getroffen, man ärgert sich Tage, man kann nachts nicht ordentlich pennen, geht am nächsten Tag hin, sucht, man ist immer angespannt, man findet es vielleicht auch mal nicht, weil es ein Grellschuss war oder weil es ein Laufschuss war oder sonst was. Und man macht sich Vorwürfe, man reflektiert den ganzen Tag und denkt sich, was hat man denn? Wäre man besser einfach daheim geblieben? Warum habe ich denn so früh geschossen? Ich hätte noch ein bisschen warten müssen, warum ist es denn noch gezogen? Und alles Mögliche. Und all diese Situationen, das zeugt ja davon, dass wir doch einen weitgerechtigen Gedanken in uns haben. Und da hilft die Drohne, wenn die beispielsweise abwägen kann, guck mal, die Sau liegt da, ich kann Schweißhundeführer informieren, ich mache mich nächsten Tag direkt fertig, wir gehen zusammen hin und können die Sau so schnell wie es geht erlösen. ist das doch eine weitgerichtete Sache. Egal, ob jetzt eine Drohne eingesetzt wird, eine Handwärmebildkamera und auch hier, wie viele von euch sind schon am Waldrand vorbeigegangen, weil die Sau nicht am Anschluss gelegen hat, haben wir mit der Handwärmebildkamera reingeguckt. Wir machen nichts anderes aus der Luft. Wenn ihr mit der Handwärmebildkamera in der Dickung schauen, könntet ihr das wahrscheinlich auch machen. Oder der größte Teil der Jägerschaft würde es machen. Nichts anderes machen wir aus der Luft, nur wir müssen es halt mit Grenzen machen. Wir dürfen natürlich nicht bei einer Nachsuche so tief fliegen, dass das Stück aufgemüdet wird. Auch das Bestandteil meines Buchs. Hochfliegen, gegen den Wind fliegen und Abstand halten, falls das Stück in unmittelbarer Nähe ist. Man sollte auch nicht direkt am Anschuss starten, sondern man startet weiter weg und verschafft sich einen Überblick und bricht dann auch ab, wenn man nichts findet. Da braucht man nicht den ganzen Wald abfliegen. Man fliegt erstmal ab und schaut, was Sache ist. Ja? So, jetzt seht ihr mal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Nachts. Vielleicht dazu eine kleine Geschichte. Ein Kollege hat eine Sau beschossen, abends auf der Stoppel. Die Sau, kein Tropfen Schweiß, die Sau weg. Ging so 60, 70 Meter rein. Da seht ihr, die Sau liegt. Das haben wir auch schon vorher gesehen gehabt. Die liegt. Da haben wir jetzt mal einen Scheinwerfer drauf, damit ihr mal seht, wie man sich da noch mit dem Scheinwerfer helfen kann. Das war dann her die Bergehilfe. Und jetzt seht ihr gleich mal, das war nämlich ein relativ starker Keiler. Und diesen Keiler hätten wir definitiv nicht geborgen nachts, weil der ist erstmal 100 Meter in der Rapsreihen. Und 100 Meter in der Rapsreihen zu gehen auf so eine schwere Sau ist schon sehr, sehr gefährlich. Wir sehen, die Sau liegt und haben dann, und hier habe ich auch meinen Hund geholt und habe gesagt, weißt du was, da mache ich doch die Todsuche mit meinem Hund, da hat er noch ein Erfolgserlebnis nachts. So, habe mir das aus Luft gelöscht, das war jetzt mal ein schönes Beispiel, wie man dann einen Scheinwerfer beispielsweise nutzen kann und konnte die Sau bergen, 70 Kilo, bestes Wildbrett. Wäre nächsten Tag definitiv verhitzt gewesen, das war ein Tag von 28 Grad, auch bei Nacht, ja, mitten im Sommer. Jetzt mal ein Beispiel dazu, warum soll ich denn da eine Drohne nicht einsetzen? Also, habe ja nur einen Vorteil davon. Ja, wenn ich hoch genug bleibe, wenn ich hoch genug fliege, dann habe ich auch kein Problem, dass die Sau aufgemüdet wird. Und das Risiko hat man immer. Selbst wenn ich die ersten 10 Meter in Raps gehe, kann die Sau auch aufgemüdet werden. Dann ist wahrscheinlich die Chance, mit einer Drohne drüber zu stehen, noch geringer. Dann gehen wir weiter in unserem Zeitstrahl. Nach der Felderjagd, also beziehungsweise nach der Rapsjagd, oder bevor der Raps geerntet wird, der Weizen geerntet wird, kommt noch das Thema Wildschadensvermessung. Auch das ist Teil der Jagd. Wir können die Schadflächen, Raps, Weizen und so weiter, auch zum Beispiel Wiesenflächen, befliegen und vermessen aus der Luft. Hier kommt wieder diese Missionsplanung, die ich anfangs genannt habe, zum Einsatz. Das heißt, ich plane mein Feld vor. Ihr müsst euch vorstellen, zeige es euch auch gleich mal an einem Beispiel. Die Drohne fliegt ein vorgegebenes Raster ab, macht eine Reihe von Bildern. Und diese Bilder werden dann über eine Software bearbeitet und ich kann bis auf 5 cm genau feststellen, was für einen Schaden habe ich hier. Ohne groß mit Maßband rumlaufen zu müssen. Jetzt wieder die Sache, naja, wir wollen ja keine Diskussion mit unseren Landwirten, nein. Aber wir können ja zumindest mal drüber fliegen und mal eine Referenz bilden und sagen, guck mal, das habe ich an Schaden festgestellt und dann warten wir mal ab, was er sagt. Ja, so. Wir haben eine Zeitersparnis, weil wir können relativ große Beispiele, so ein 5 Hektar Feld, 10 Minuten, bis ich das beflogen habe. Und es ist in jeder Kultur möglich. Und jetzt ein wichtiger Punkt, wir haben dazu auch einen Kurs, wie man das macht. Da ist nämlich auch ein wichtiger Punkt so in unserem Service drin. Wir erklären nicht nur die passende Drohne, sondern auch, wie man das in den Einsatzgebieten anwendet. Weil keiner will für eine Software im Wildschadensvermessungsbereich, die ich vielleicht dreimal im Jahr brauche, 1.000 Euro ausgeben. Wir haben ein Modell, da zahlt man erstmal für die Software gar nichts und man kann es dann aufs Jahr verteilt einsetzen und hat ein paar Credits, die man da einlösen kann. Also es ist im Prinzip ein überschaubares Beispiel. 5 Hektar Feld kostet, wenn man es später bezahlt machen würde, nach der kostenlosen Testversion 10 Euro. Das steht in einem Verhältnis. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar, da seht ihr, das war unser Weizen dieses Jahr, nicht so schön, ja. Die Drohne fliegt, macht eine Reihe von Bildern und während sie die Bilder macht, werden ja GPS-Koordinaten im Hintergrund gespeichert. Dann packe ich diese ganzen Bilder in eine Software rein und kann quasi, ich habe gleich noch ein schöneres Modell, ist ein bisschen verpixelt hier, genau vermessen, wie groß ist mein Schaden. Und sehe dann die Quadratmeterzahl, kann das ja dann hochrechnen und kann dann sagen, das Feld hat 5 Hektar und ich habe davon 1000 Quadratmeter, 5000 Quadratmeter, 10.000 Quadratmeter, wie auch immer, oder die genaue Zahl eben an Wildschaden. Natürlich, jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, sollte man sich immer noch das Bild von unten angucken. Hier in dem Weizenfeld war zwar viel platt gemacht, aber es war auch viel Verbiss. Also man hat auch gemerkt, dass das Wild oben abgeknapst hat. Auch hier sollte man dann fair mit dem Landwirt umgehen und sagen, guck mal, wir haben den Schaden von, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, jetzt mal, war schon ein bisschen was, 2.000, 3.000 Quadratmeter. Und, aber ich verstehe auch, es ist ein bisschen was abgebissen vorne in dem Bereich, auf was einige Mountains. Wir haben hier einfach Fakten, mit denen wir arbeiten können. Ja, nicht eine reine Schätzung. Natürlich sind wir nicht berechtigt, Wildschaden zu schätzen. Wir wollen aber auch nichts schätzen. Wir wollen ihm im Endeffekt nur so ein Beispiel hier zur Verfügung stellen. Einfach sagen, Moment, das habe ich gemessen. Wir können es aber auch gerne nochmal gemeinsam machen. Oder wir holen jetzt einen Schätzer. Weil wenn der auf das Bild guckt, sagt er nichts anderes. Der geht mit seinem Maßband vielleicht nach oder geht das mit ein paar Schritten ab. Der sagt genau dasselbe. Auch das ist der Einsatz von Drohnen bei der Jagd. Weil wer vermisst den Wildschaden? Der Landwirt oder der Jäger in seinem eigenen Interesse. Dann haben wir das Thema Maisjagd, das heißt August, September, Oktober. Wir gehen jetzt Richtung Ende des Jahres. Hier im Prinzip genau das Gleiche. Wir können abwägen, sind jagbare Sauen im Feld, ja oder nein. Wir können Wildschaden vermessen. Wir können genau ansprechen, welches Wild haben wir, wo, in welchem Feld. Und jetzt ein entscheidender Punkt, gerade weil viele Maisjagden gemacht werden. Möchte man, und das ist jetzt die Frage der Weitgerechtigkeit, möchte ich einen Hund in ein Maisfeld reinschicken, mal dahingestellt, ob mit Weste oder ohne, in dem sich ein zur Aufzucht benötigtes Tier aufhält, nämlich eine Bache mit Frischlingen. Will keiner, weil ihr wisst ganz genau, was dann passiert. Und das können wir auch abwägen, weil da schicken wir unseren Hund einfach nicht rein. Wenn wir dann aber jagbare Sauen da haben, können wir sagen, okay, wir setzen unsere Hunde ein, aber nicht in 5 Feldern, um die da richtig zu verheizen, wo gar nichts drin ist oder anderes Wild drin ist. Nein, wir setzen sie da ein, wo sich jagbares Wild aufhält und können dann hingehen und können auch hier wieder eine Gewichtsbeschränkung aussprechen. Wir haben ja die Information durch die Drohne gesammelt. Rottenstruktur, 10 Sauen, 2 Bachen, beispielsweise 8 Frischlinge, 20, 25 Kilo. Ey Leute, 25 Kilo ist Gewichtsbegrenzung. Achtet da drauf, wer drüber schießt, rappelt's. Und da wirklich mal sagen, nicht, ja, wenn's passiert, dann, nein, dann rappelt's. Ja? Und dann halten die sich auch da dran. Und dann hat man nachher ein sauberes Streckenergebnis, einen ganz kurzen, effizienten Einsatz der Hunde auf jagbares Wild. Und jetzt ist die Frage, was ist weitgerechter? Meinen Hund ohne Kenntnis, bei allen Temperaturen, in 5 Felder schicken, oder mit dem Risiko, dass er Frischlinge packt, oder drüber fliegen, abwägen, kurz einsetzen und weitgerecht jagen durch eine Gewichtsbeschränkung. Auch hier wieder ist die Frage, wie wendet man es an? Und jetzt klar, verstehe ich auch den Gegensatz. Ich versuche euch aber die Seite zu zeigen, die man machen sollte. Nicht, die man nicht machen sollte. Dass man jetzt nicht da drüber fliegen sollte, 10-mal am Tag und am besten noch drunter geht und alles totschießt. 100%, ich gebe euch recht. Ich will euch ja den weitgerechten Einsatz zeigen, nicht den unweitgerechten. Weil wir sind weitgerechte Jäger. So, das zum Thema Maisjagd. Hier genau das gleiche Beispiel mit der Nachsuche. Ne? Hier seht ihr mal so ein Beispiel. An dem Tag wollte der jagen. Ich bin da drüber geflogen und habe gesagt, und es war nicht mein Revier, ich habe gesagt, du kannst jagen, aber deine Hundeführer sind gerade abgesprungen. Weil wir sind drüber geflogen und wir waren die einzigen Hundeführer. Und ich habe ihm gezeigt, dass da Bachen mit Frischlingen drin sind. Und jetzt mal ganz, ich weiß nicht, wie ich hier zurückspule, aber die Sau, habt ihr gesehen, wie struppig die ist? Wenn die irgendwo rausrennt, bisschen spitz von hinten, sagt jeder, das ist ein Keiler. Und schießt die, ah, scheiße, war doch eine Bache. Seht ihr das? Nee, kann ich abwägen. Die haben auf jeden Fall geschont. Und das ist meiner Meinung nach weitgerechterer Einsatz. Der wollte jagen, er hat Schaden. Aber als er das gesehen hat, hat er gesagt, ach, weißt du was, so schlimm ist der Schaden auch nicht. Weil das auch ein wichtiger Punkt, auch Bestandteil meines Buchs. Ich kann mir kein gelbes Haus kaufen und mich dann wundern, warum es gelb ist. Wer ein Revier pachtet, muss mit Wildschaden klarkommen. Das ist Fakt. Verhandelt eine gute Deckelung oder pachtet kein Revier. Ganz einfache Sache. Natürlich sollte es immer im Einklang stehen mit Landwirt und Jäger, aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist das Wild ausrotten, nur weil man sagt, ich habe so viel Wildschaden. Das ist kein guter Ansatz. Dann gehen wir weiter im Zeitstrahl. Hundeausbildung, August, September, Oktober. Hier das Beispiel der Hegewald. Und das möchte ich ganz kurz anschneiden, weil ich glaube, ich springe sonst den Rahmen. Also, Beispiel Hegewald. Hegewald 2024, Weltmeisterschaft der Deutsch-Strata. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach die Hasenspur zu begleiten, das Niederwild vorher zu finden. Wir müssen keine unnötigen Streifen laufen. Wir können gezielt an die Hasen drangehen. Es ist deutlich weniger Stress für den Hund. Und alles Weitere erfahrt ihr im Wild- und Hundbericht. Der ist nämlich noch gar nicht so lange online. Und wir haben auch ein cooles Video dazu gemacht auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken. Es ist wirklich eine tolle Geschichte und ich bin auch froh, dass ich Teil davon sein durfte. Da mal ein ganz kurzes Beispiel, wie das aussehen kann. Wir haben die Richter gelotst, die konnten zur Sasse gehen, der Hund wurde nicht abgelenkt, konnte super arbeiten und wir haben einen super Film, einen super Bericht produziert und die waren sehr, sehr froh, dass die Hunde da vernünftig arbeiten konnten. Und die Hunde waren auch null gestört von der Drohne und wir konnten, weil es ist nicht mehr jedes Revier Hasen, so richtig voller Hasen, sagen wir mal so, jetzt gerade durch die Myxomatose, gut, das kam danach, aber es ist dann sehr schön zu sehen. Auch bei der Schleppe hier ein schönes Beispiel, wir sind vorher einfach abgeflogen und haben geguckt, ist auf der Schleppe was drauf? Sitzt da ein Hase, kann man ja mal übersehen oder nicht. Und der Hund konnte dann super die Schleppe arbeiten, apportieren und kann Gott sei Dank sagen, alle Hunde haben bestanden. Und unser Team, der dabei war, einer davon ist sogar Dritter geworden auf der Hegewald von insgesamt 162 Hundeführern. Spricht ja auch ein bisschen für sich. Ja, Thema Drückjagd noch ganz kurz. Ich glaube, sonst sprengt das den Rahmen. Wie gesagt, ich kann da Ewigkeiten drüber reden über das Thema. Ihr merkt, ich bin da auch mit Herzblut dabei, deswegen auch das Buch, da steht auch alles drin. Ich habe es euch jetzt gesagt, bei der Drückjagd ist das nichts anderes. Wir haben ja auch die Möglichkeit, an Straßen zu fliegen. Wir haben die Möglichkeit, abzuwägen, hält sich jagdbares Wild im Bestand auf, ja oder nein. Ich beunruhige den Bestand deutlich weniger, als ich vorher mache, weil eine Drückjagd ist auch auf reiner Spekulation. Sind die Sauen da, sind sie nicht da, wir jagen mal, wir gucken mal und dann werden Frischlinge gepackt. Es herrscht mittlerweile in vielen Revieren, vielleicht auch durch die Technik Rauschchaos oder auch durch fehlende Technik Rauschchaos, wo einfach Bachen mit Frischlingen im Dezember noch rumlaufen. Kann ich alles abwägen und ich kann meine Hunde an Straßen schützen. Wenn ich natürlich eine große Drückjagd plane, verstehe ich die Leute, die haben alle eingeladen. Deswegen auch wieder Zeitstrahl zurück, Januar, Februar, März. Zählt doch einfach mal euer Wild und wägt doch mal ab, ob eine Drückjagd überhaupt Sinn macht. Es gibt Reviere, wo man einfach sagt, wären die mal geflogen, hätten die vielleicht keine Drückjagd gemacht. So, ansonsten, da seht ihr mal noch ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. In den Hecken, da habt ihr da auch mal gesehen, auch sehr dicht in den Schwarzdorn. Und ja, die Sauen sind sehr gechillt, muss man sagen. Und man muss ja nicht immer eine Jagd durchführen. Man kann es, man muss es nicht. Man kann es abwägen, macht Sinn, an der Schadfläche ja oder nein. Wichtiges Thema noch zum Schluss, das Thema Wildunfälle, fliegen quasi an Straßen, wenn zum Beispiel der Unfallort nicht 100%ig klar ist. Dazu habe ich auch einige Videos gemacht, auch noch vor kurzem, wo ich sage, wie man das richtig durchführt. Ich schütze hier auch Hund und Hundeführer und ich kann auch ein krankes Stück, das beispielsweise, da hatte ich jetzt vor kurzem nochmal ein Beispiel, Unfallstelle nicht klar, Polizei nicht richtig markiert, ich fliege hoch. Ich glaube 600 Meter weiter, also nicht im Straßengraben, sondern in so einem Graben, ging so das Feld hoch, lag ein Reh. Der hat gesagt, war nichts. Vorderlauf, Hinterlauf gebrochen, hättest du mit keinem Hund gefunden, mit denen ihre Angabe. Mit der Drohne war das eine Sache von 5 Minuten, konnte ich erlösen, Thema erledigt. Und dann kann ich auch die Suche mit meinem Hund machen. Weil spätestens in der Deckung oder im Wald kommt der Hund ja auch wieder zum Einsatz. Deswegen immer in Begleitung. Ja, so sieht das Ganze zum Beispiel aus an der Straße. Das ist jetzt diese Hauptstraße bei uns und da seht ihr der Unfallort, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber der war ganz unten angegeben und guck mal, wo das Stück Rehwild liegt, das war Gott sei Dank schon verendet, aber ich habe schon genügend Beispiele, wo es noch nicht verendet war. Ja? Und auch der Wildhygiene halber sollte man es natürlich dann auch finden und dementsprechend entsorgen. Ja? Gut, also drum bei der Fluch oder Segen, ich habe schon einiges zu dem Buch gesagt. Jetzt mal ganz klipp und klare Ansage. Also im Prinzip, wir haben Vor- und Nachteile. Es gibt immer Missbrauch. Rudolf hat es eben richtig gesagt, in den richtigen Händen ist jede Technik ein Segen, aber in den falschen kann es auch ein Fluch sein. Deswegen steht auch, und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum ich da Shitstorm kriege, Fluch oder Segen. Da ist ja die Streitfrage erklärt. Hier steht ja, wenn Technologie und Weitgerechtigkeit aufeinandertreffen. Wir haben die Möglichkeit, mehr Informationen über das Wild zu sammeln, haben mehr Ruhe im Bestand durch Fliegen stattfahren. Wir können krankes Wild deutlich schneller finden, weil das ist Sinn der Nachsuche, ein Stück so schnell wie es geht, ein krankes Stück so schnell wie es geht, von seinem Leid zu erlösen. Und wir können Hund und Hundeführer unterstützen. Wir können natürlich auch Missbrauch damit betreiben, das ist klar, dass Wild beispielsweise bei Nachsuchen aufgemüdet wird. Wir können auch die Drohnen zur Steigerung des Jagderfolgs einsetzen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dafür brauche ich keine Drohne, um das zu machen. Das kann ich mit jedem Hilfsmittel, das kann ich auch mit dem Auto machen. Ich kann auch ein Stück Wild überfahren, ich kann mich hinsetzen und kann mittlerweile mit der Taschenlampe schießen. Das spielt im Endeffekt keine Rolle, dafür brauche ich nicht unbedingt eine Drohne. Das macht das Ganze nicht schlimmer. Deswegen lasst uns lieber die Leute aussortieren aus der Jägerschaft, die nicht bereit sind, weitgerecht zu jagen. Und lasst uns gemeinsam am Strang ziehen, weil da gibt es ein schönes Beispiel, das hat der DJV gesagt. Da war doch diese Messerkampagne, das gesagt wurde. Warum soll jetzt ein Messerverbot kommen? Die Politik sagt, wir können nicht mit Messer umgehen. Was ist mit dem Jäger, der zum Wildunfall oder an Wildunfall vorbeifährt? Der darf in der messerfreien Zone kein Messer mehr haben. Ja, die Jägerschaft vertraut also darauf, dass die Leute vernünftig mit einem Messer umgehen können. Aber sie vertrauen nicht darauf, dass die Leute vernünftig mit moderner Technik umgehen können, wie einer Drohne. Die Frage ist eher, wir sollten anfangen, uns innerhalb der Jägerschaft nochmal mehr zu vertrauen. Wir sollten die Leute aufklären, die schlechte Dinge tun, durch Aufklärung, durch Vorträge, durch Berichte. Wir sollten aber auch schauen, dass wir offen sind für neue Themen und nicht alles immer totschweigen. Genau, das ist das Thema Waldgerechtigkeit, habe ich eben angesprochen. Thema Buch behandelt diese Themen und würde ich sagen, jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne löchern. War jetzt ein relativ langer Vortrag, aber ist auch ein sehr sensibles Thema.
Das war's mit meinem Vortrag zu diesem sehr brisanten Thema Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen. Wie ihr wisst, habe ich ja dazu ein Buch geschrieben und hier nochmal ein kleiner Reminder. Noch bis zum 31.12.2024 habt ihr die Möglichkeit, das goldene Ticket in einem der Bücher zu gewinnen. Ich habe erneut ein goldenes Ticket in einem der Bücher versteckt. Es könnte eine Drohne sein, es könnte ein Jagdwochenende mit mir sein oder es könnte was ganz, ganz anderes sein. Wenn du die Chance auf das goldene Ticket haben möchtest, dann schau auf www.drohnenbeiderjagd.de und sichere dir jetzt mein Buch. Du lernst natürlich auch viel über das Thema Drohnen bei der Jagd generell und die Einsatzgebiete des weitgerechten Einsatzes einer Drohne. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin zugehört hast und sage Weidmannsheil. Bis dahin, dein Alex von Copter Pro.